Ein Thema, was ich dabei auch sehr frühzeitig gesehen habe bei McKinsey, ist, dass diverse Teams besser funktionieren. Also es kommen bessere Ergebnisse raus, wenn nicht vier Männer, die an der gleichen Uni das Gleiche studiert haben und gleich alt sind, auf einem Projekt sind.
Dass wir klar sagen, der Fokus der nächsten 4-5 Jahre in Europa muss auf der Förderung von Cleantech, Deep Tech liegen.
Auf der anderen Seite sehen wir insbesondere in China, dass China momentan nochmal das Doppelte der öffentlichen Gelder, die die USA investieren, in ihre Fusionsindustrie investieren. Der Koalitionsvertrag hat Fusion sehr prominent aufgenommen in Deutschland. Jetzt hört man schon so ein bisschen, jetzt kommt gleich so ein bisschen das Aber.
Die Europäische Union hat in den letzten 5 Jahren 14.000 Rechtsakte geschaffen, die noch gar nicht alle in der Umsetzung sind. Eine ganz einfache Kommunikation. Die Geschichte zu erzählen, wir holen die Sonne auf die Erde. Das ist was schon eine Grundschülerin verstehen kann.
Spillover. Der Podcast von 365 Sherpas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spillover Podcasts. Ich bin Daniel Wixford.
Und ich bin Lilly Blauzun. Dies wird eine ganz besondere Folge von Spillover, denn zum einen haben wir zum ersten Mal gleich zwei Gästinnen in diesem Podcast, die wir gleich noch vorstellen und begrüßen werden. Und zum anderen nehmen wir diese Folge auf im Kontext des Magazins Haltung, das wir einmal im Jahr rausbringen und in dem wir unter einem Oberthema jeweils Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft führen. Das Thema des diesjährigen Magazins, das im Spätsommer erscheint, wird sein Chaos, Chancen, Europa. Es wird dazu im Magazin unter anderem Gespräche geben mit der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach, mit dem ehemaligen Kanzleramtschef Helge Braun und mit OMR-Chef Philipp Westermeier.
Ja, für ein Doppelinterview in der Haltung hatten wir auch unsere beiden Gäste von heute angefragt. Und dann dachten wir, dieses Gespräch verspricht so spannend zu werden, wir machen gleich eine ganze Podcast-Folge daraus. Daher werden wir das folgende Gespräch gleich doppelt publizieren, die Langversion jetzt hier im Podcast und eine etwas gekürzte Version dann schriftlich im Magazin Haltung ab September. Und damit begrüßen wir die beiden Protagonistinnen, auf die Lilly und ich uns unfassbar freuen. Zum einen Professor Dr. Andrea Wechsler, Mitglied des Europäischen Parlaments, Professorin für Wirtschaftsprivatrecht an der Hochschule Pforzheim und Expertin für Industrie-, Forschungs- und Energiepolitik. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist.
Ganz vielen lieben Dank, Lilly, lieber Daniel. Ich freue mich sehr auf den Austausch zusammen mit Heike.
Und zum anderen begrüßen wir Heike Freund, COO von Marvel Fusion, einem der vielversprechendsten Deep-Tech-Startups im Bereich Laserkernfusion. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid.
Danke für die Einladung. Auch ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein und freue mich auf das spannende Format heute.
Ja, wir wollen mit euch beiden sprechen über Energie und Technologie in Deutschland und Europa, über das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft in diesem Bereich und natürlich über eure Einblicke aus euren jeweiligen Tätigkeitsfeldern. Ihr habt beide eure Karriere mal bei McKinsey begonnen. Andrea, du warst, glaube ich, ein bisschen kürzer da. Heike, du warst ein bisschen länger da. Wir sind also hier quasi unter BeraterInnen. Uns würde mal am Anfang interessieren, welche Erfahrungen in der Beratung habt ihr eigentlich jeweils gemacht, die euch geprägt haben für all das, was ihr seitdem macht? Andrea, vielleicht fangen wir bei dir an.
Ja, sehr gerne. In der Tat, wobei ich sagen muss, ich habe leider die Heike nie getroffen bei McKinsey & Company, aber umso schöner, dass wir jetzt uns im Nachgang auf europäischer Ebene immer wieder treffen. Was hat mich bei McKinsey geprägt? Sicherlich als jemand, der dann viele Jahre auch in der Wissenschaft war und im Gründungsbereich tätig war, über 10 Jahre, diese strukturierte Herangehensweise, die wirtschaftsorientierte Herangehensweise, natürlich auch das Work Hard, Play Hard, also eine unglaubliche Arbeitskultur auch. Und es ist eines von vielen Puzzlesteinen, auch die Wirtschaftsnähe und das Verständnis zu haben, die jetzt ganz massiv natürlich auch in meiner politischen Arbeit zum Tragen kommt.
Heike, du warst, glaube ich, sehr lang da, bis zur Partnerin am Ende. Also es ist wahrscheinlich ein total wichtiger Teil deiner Berufs- und auch Lebensgeschichte. Was begleitet dich bis heute von all dem, was du da mitgenommen hast?
Ich war in der Tat 10 Jahre dort. Ich bin direkt nach dem Studium bei McKinsey eingestiegen. Und neben all den Punkten, die Andrea gerade gesagt hat, ist, glaube ich, der ein Punkt, den mich, glaube ich, gerade so jung in meiner Karriere, ich bin direkt nach dem Wirtschaftsingenieurstudium zu McKinsey gegangen, was mich auch geprägt hat, ist, dass man immer wieder in neue Situationen gekommen ist, in die man sich sehr schnell einarbeiten musste, oft auch ohne komplett vollständige Informationen zu haben. Und dann, wie Andrea gerade auch gesagt, dieses stark hypothesenbasierte Arbeiten, also sehr stark sich auf wirklich die Kernpunkte zu fokussieren in neuen Umfeldern, das ist sicherlich ein Thema, was mich bis heute geprägt hat. Ein zweites Thema, was mich geprägt hat, sicherlich ist auch, dass das große, natürlich die vielen Einblicke, die ich in ganz unterschiedliche Bereiche in der Industrie bekommen habe, das Netzwerk, das ich dadurch aufbauen konnte, ist sicherlich auch noch ein Faktor, von dem ich auch heute noch sehr profitiere.
Wir sprechen ja gerade über die Prägung von euch beiden. Lieber Heike, wann begann denn deine Begeisterung für Wissenschaft und Technologie?
Die begann bei mir wahrscheinlich tatsächlich im Kindesalter. Also mich hat immer fasziniert, wie Sachen funktionieren. Ich hatte zu Hause im Keller eine Werkbank gehabt und wollte lieber alles auseinanderbauen, als es wieder zusammenzusetzen. Also von wie die Streifen in die Zahnpasta kommen zu wie irgendwie das Elektroauto, also diese kleinen Spielzeugautos funktionieren und so weiter, wollte ich alles immer gerne auseinanderbauen und habe da mit meinem Papa viel Zeit an der Werkbank verbracht. Von dem her war das sicherlich etwas, was ich von Kindheitstagen spannend fand. Und aber auch das Thema Energie hat mich sehr frühzeitig interessiert. Als Schülerin fand ich tatsächlich Kernspaltungskraftwerke spannend und hatte damals einen Brief an die damalige Gesellschaft für Kernspaltungskraftwerke geschrieben, dass ich mich für das Thema interessiere und habe tatsächlich dann sehr umfangreiches Informationsmaterial bekommen und auch eine Einladung, das Kernkraftwerk in Philippsburg zu besuchen, wow, wo ich dann hingefahren bin.
Also da von ist ja dem schon her vieles vorweggenommen worden.
War da quasi sehr früh, glaube ich, eine Faszination auch für das Thema Energie. Das Thema für Energie ist dann ein Stück weit in den Hintergrund bei mir getroffen, da ich dann im Studium in Karlsruhe und auch danach in meiner Zeit bei McKinsey mich eigentlich sehr stark in der Automobilindustrie und im Maschinenbau und der Tech-Industrie engagiert habe und dort vor allem meine Projekte gemacht habe, aber dann vor allem auch in dem Verlauf doch mehr und mehr gesehen habe wieder, wie das Thema Energie so entscheidend ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland und dass gerade die energiereichen Industrien aus den Gesprächen, die ich damals auch in meiner Zeit bei McKinsey hatte, immer wieder herauskam, dass dieser Wirtschaftsstandort Deutschland braucht billige, CO2-freie, saubere, sichere Energie, um bestehen zu können. Und so kam dann bei mir wieder der Schritt zurück zur Energie und dann zur Fusion.
Andrea, du bist Juristin von Haus aus, aber natürlich mit einem großen Faible für Technologiethemen. Wenn du mal so zurückdenkst, wie früh lässt sich das bei dir zurückverfolgen? Erste Interessen für das, was dich jetzt beruflich heute prägt? Kannst du das sagen, rückblickend?
Ja, in der Tat. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als Heike vorhin sprach, weil bei mir das so ein bisschen ähnlich war, dass ich mit meinem Vater unglaublich viel handwerklich gemacht habe und von Lampen austauschen, Verbindungen von Kabeln schaffen, malen, Werkbanken, wir da wohl offensichtlich eine sehr ähnliche Kindheit hatten. Und auch die Tochter von zwei Naturwissenschaftlern bin. Und ich glaube, das prägt natürlich schon. Ich war aber auch die Tochter in einem sehr politischen Haushalt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so diese zwei Säulen, die mich sehr geprägt haben. Ich bin dann einerseits, saß ich mit 15 am ersten 486er. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an diese frühen Personal Computer auf der einen Seite und auf der anderen Seite saß ich aber in Schülerwettbewerben mit Chaik Golodkowski und habe die große Weltpolitik diskutiert. Und dieses Spannungsfeld hat sich dann so ein bisschen auch natürlich mit Wellen. Man ist dann mal stärker in der Ausbildung, man ist dann mal stärker in beruflichen Themen. Auch ich war in der Automobilindustrie bei McKinsey & Company. Aber ich habe im Juristischen dann immer die innovationsnahen Rechtsgebiete gemacht. Das Patentrecht, das Urheberrecht, jetzt die ganzen Themen AI. Das heißt, ich war immer sehr, sehr eng mit den Technologien verbunden und mit der Frage, wie regulieren wir das und wie ist die juristische Antwort eben auf diese Innovationsschübe und muss es eine Antwort geben und welchen Rechtsrahmen brauchen wir, um Innovationskraft in der Gesellschaft auch zu fördern. Jetzt, da ich im Europäischen Parlament bin, bin ich ja auch genau in einem dieser Ausschüsse, ITRE nennt sich das, das ist Industrie, das ist Research and Innovation, das ist Energie, wo eigentlich so diese zwei Säulen, die mich geprägt haben, sehr, sehr schön zusammenfließen. Und das energiepolitische Interesse, vielleicht auch schon so ein bisschen mit eingepflanzt in der Kindheit. Ich bin neben dem Kernkraftwerk Gundremmingen. Das hat man bei uns vom Wohnzimmerfenster her gesehen, aufgewachsen. Das heißt, ohne jegliche auch Angst vor Technologie, einfach Energie auch als ganz wesentliches Fundament der Gesellschaft verstanden. Und jetzt natürlich in den letzten Jahren diese Transformation politisch sehr stark mitbegleitet. Darf ich jetzt am Europäischen Parlament eben diese Transformation nicht nur mitbegleiten, sondern auch mitgestalten? Und das möchte ich mit einer großen Technologieoffenheit, aber auch mit einer großen Begeisterung und mit einer Begeisterung für Vision in der Energiebereitstellung tun.
Interessant. Wir gehen auch gleich nochmal tiefer in sowohl die Innovationsthemen als auch in die Policy-Themen rein. Ich würde noch mal einen Schritt zurücktreten, weil wir uns gefragt haben, auch in der Vorbereitung, ich glaube, ihr habt beide Karriere gemacht in Domänen, die leider immer noch relativ männerdominiert sind. Auch wenn man sich Studienanfängerinnen in MINT-Bereichen und so anschaut, da sind wir irgendwie besser geworden, aber sicherlich noch nicht da, wo wir als Gesellschaft hinwollen und hinwollen sollten. Habt ihr das Gefühl, sozusagen, das hat euch in besonderer Weise geprägt? Hattet ihr irgendwie eher Frauen als Mentorinnen, Führungskräfte? Oder war, hat das eigentlich in dem, wie ihr auch bislang in eurem Berufsleben unterwegs wart, gar keine Rolle gespielt? Heike, vielleicht mit dir anfangen.
Ja, gerne. Also, tatsächlich war es so natürlich sowohl im Ingenieurstudium in Karlsruhe als auch dann bei McKinsey, vor allem dann in den Bereichen Automobil, Maschinenbau, waren immer weniger Frauen als Männer auf den Teams, klar. Ich hatte allerdings das Glück gehabt, tatsächlich sehr frühzeitig auch starke Frauen als Mentorinnen zu haben bei McKinsey und da auch sehen zu können, okay, man kann als Frau Partnerin werden bei McKinsey. Also ich hatte da gute Vorbilder gehabt. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Role Models würde man heutzutage dazu sagen. Aber also zu sehen, dass es funktioniert, das war für mich sicherlich ganz, ganz wichtig. Und ein Thema, was ich dabei auch sehr frühzeitig gesehen habe bei McKinsey, ist, dass diverse Teams besser funktionieren. Also es kommen bessere Ergebnisse raus, wenn nicht vier Männer, die an der gleichen Uni das Gleiche studiert haben und gleich alt sind, auf einem Projekt sind. Und das Wissen implementiere ich jetzt auch bei uns bei Marvel Fusion, aber ich mache das noch viel breiter als nur das Thema Männer, Frauen, sondern wir sind bei uns 80 Mitarbeiter aktuell aus 22 verschiedenen Nationalitäten. Also die kommen von Australien bis Chile und alles, was man dazwischen finden kann. Wir haben bei uns auf der einen Seite Physiker arbeiten, Ingenieure arbeiten, dann natürlich aber auch Leute, die einen unternehmerischen Hintergrund haben, davor bereits Unternehmen gegründet haben, Leute, die eine Industrieexpertise haben und verstehen, wie die großen Industriekonzerne funktionieren. Also auch die Diversität ist extrem wichtig. Und ich habe ein Thema, worüber wir auch viel zu selten sprechen, ist das Thema Altersdiversität. Mhm. Also auch Teams zu haben, in denen Leute sowohl mit einem sehr breiten Erfahrungsschatz, aber dann auch mit jungen Wissenschaftlern, die gerade ihren PhD gemacht haben, dazukommen. Also diese Themen versuchen wir alle bei uns zu implementieren. Und ich glaube, das Wissen, also dass diverse Teams besser funktionieren und warum sie besser funktionieren, das habe ich sehr frühzeitig in meiner Karriere bei McKinsey gesehen.
Mhm. Andrea, wie war das bei dir? Hat das eine Rolle gespielt, dieses Thema?
Ja, aber ganz spannenderweise erstmal genau in der anderen Dimension, weil ich war viele Jahre auf einer ganz normalen Schule in Ulm, Gymnasien, wie man sie so kennt, bin aber die letzten 3 Jahre meiner Gymnasiallaufbahn dann in eine Mädchenschule gewechselt, qua Umzug meiner Eltern nach München und habe dort erfahren dürfen, dass spannenderweise in den Reihen Mädchenschulen die technischen Affinitäten deutlich, deutlich höher sind und dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke auf den Jahrgang, den ich in Ulm hatte versus den Jahrgang, der rein mädchenbasiert war in München, wir bei den Jahrgängen in München, wo nur Mädchen gemeinsam in einer Klasse waren, die Affinität zu technischen Ingenieurs- und MINT-Berufen deutlich höher war. Und das hat wahrscheinlich schon auch etwas gemacht, diese beiden Bereiche zu haben und dann gerade in den letzten 3 Jahren auch das der Schulbildung zu haben. Danach war es relativ gemischt. Ich glaube, Jura ist ein relativ ausgewogenes Umfeld, dass ich dann natürlich jetzt gerade auch, ich war viele Jahre in der Hochschulleitung der Hochschule in Pforzheim, wo ich die einzige Frau in der gesamten männlichen Leitung war, jetzt natürlich im politischen Umfeld, ähnlich auch in der CDU geprägt. Aber dann wiederum jetzt auf europäischer Ebene, da ist gerade im Parlament und auch wenn sie mit vielen nordischen Ländern zusammenarbeiten oder französisch geprägten Parteien, dann sehen sie, dass dort das eine viel größere Selbstverständlichkeit hat, dass dort Frauen und Männer gleichberechtigt in der Politik oder in Domänen unterwegs sind, die wir vielleicht aus einer deutschen Brille heraus noch deutlich stärker Männer dominiert sehen. Und für mich ist es, und die Heike Freund hat es gerade wunderbar auch auseinandergesetzt, dass für sie das so ein Auftrag ist, auch diese diversen Teams zum Arbeiten zu bekommen. Mich hat es auch so geprägt und manchmal auch die Erfahrung, dass selbst wenn man es nicht mitbekommt, man prägend ist für andere wie Studenten, dass ich versuche, diese Vorbildfunktion, diese Selbstverständlichkeit, dass Frauen solche Berufe auch machen, unglaublich intensiv zu leben, aber auch mit einem ganz großen Bewusstsein und einer Sensibilität für Lebenssituationen. Und da sind oft die Lebenssituationen von Männern und Frauen völlig gleich. Männer kriegen genauso Kinder wie Frauen und das entsprechend auch mit zu berücksichtigen, jeden ermutigen, der das Potenzial hat und letztlich immer leistungsorientiert zu sein. Und da stehen sich Männer und Frauen in keiner Dimension hinten an. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, rückblickend zu sagen, ich war wahrscheinlich nicht ganz so massiv in Männerdomänen unterwegs, aber natürlich ist die Politik eine Domäne, die noch sehr stark in Deutschland zumindest geprägt ist von männlichen Führungsfiguren. Und das hinterlässt natürlich Spuren im Stil, in der Frage der Netzwerke. Aber die versuche ich jetzt als Vorbild auch an junge Frauen, an Frauen in meinen Netzwerken weiterzugeben.
Und vielleicht kann ich dazu auch noch mal ein ganz praktisches Beispiel geben, weil ich finde es so wichtig, wirklich auch da aus unseren Positionen heraus einfach auch da dafür zu sorgen, dass wir diverse Teams haben. Und wenn man zum Beispiel eine neue Stelle zu besetzen hat und wenn einem entweder seine interne Personalorganisation oder einen Headhunter nur 10 männliche Profile vorschlägt, dann auch zu sagen, das kann nicht sein. Ich hätte gerne einen ausgewogenen Mix. Und dann bin ich genau bei dem Punkt, den Andrea Wexler gesagt hat. Am Ende muss ein Leistungsprinzip sein. Ich würde nie jemanden einstellen, nur weil er eine andere Nationalität hat oder einen anderen Background hat oder eine Frau ist, der weniger qualifiziert ist. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt, weil es gibt top qualifizierte Frauen, es gibt top qualifizierte Mitarbeiter aus allen Nationalitäten. Man muss nur den Leuten auch die Chance geben, diese Positionen zu bekommen. Und teilweise bekommt man dann als Vorschlag nur 10 sehr ähnliche Profile. Und dann finde ich, ist es auch unsere Rolle zu sagen, nein, bitte noch mal breiter schauen und ein breiteres Set an Leuten zu den Interviews einladen. Und dann ist meine Erfahrung auch, dann wird sich der Beste durchsetzen.
Vielen Dank für eure Erfahrung. Ich glaube, das ist gerade für sehr viele junge Frauen sehr wichtig, dass Vorbilder wie ihr darüber sprecht und das auch zum Thema macht. Lasst uns jetzt gerne zu den Themen Kernfusion und Deep Tech Förderung kommen, also ein kleiner Themenswitch jetzt. Liebe Heike, Marvel Fusion setzt ja auf Laserfusion. Kannst du uns mal kurz den Unterschied auch für Laien zur Magnetfusion erklären und warum ihr genau diesen Ansatz verfolgt?
Gerne. Vielleicht gehe ich sogar noch einen Schritt weiter zurück und erkläre nochmal auch den Unterschied zur Kernspaltung. Also gerne. In der Kernfusion machen wir tatsächlich genau das Gegenteil der Kernspaltung. Also wir spalten keine schweren Atomkerne, sondern wir fusionieren leichte Atomkerne. Dass das funktioniert, sieht man jeden Tag, wenn man an den Himmel schaut. Wir haben in München heute wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint und die Sonne wird durch Fusionsreaktionen angetrieben. Jetzt war es natürlich schon immer ein Menschheitstraum gewesen, die Sonne auf die Erde zu holen und genau diese Prozesse hier auf der Erde zu replizieren und damit eine verlässliche, CO2-freie, saubere, sichere Energiequelle zu haben. Denn der große Vorteil der Fusionsenergie gegenüber der Kernspaltung ist, dass kein langlebiger radioaktiver Abfall anfällt und dass auch bei Design keine Kettenreaktionen möglich sind. Das heißt, die Energiequelle ist sauber, sie ist sicher, sie ist CO2-frei, sie kann an jedem Ort betrieben werden, unabhängig von Tageszeiten, Wind, Wetter, Sonne oder Ähnlichem und wäre damit genau das Element, was wir im Energiemix der Zukunft brauchen, vor allem am Wirtschaftsstandort Deutschland. Jetzt hattest du es, liebe Lilly, gerade schon angesprochen. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Technologien, wie man die Fusion umsetzen kann. Das einmal die Magnetfusion und einmal die Laserfusion. In der Magnetfusion versucht man mit sehr starken Magneten, hohen Temperaturen, langen Zeiten die Fusion umzusetzen. In der Laserfusion schießt man mit sehr kurzen Laserpulsen auf Treibstoffkügelchen und löst so Fusionsreaktionen aus mit dem Endprodukt von Wärme und geladenen Teilchen, die man dann in Strom umwandeln kann. Warum haben wir uns für den Weg der Laserfusion entschieden? Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass gerade die Kurzpuls-Lasertechnik, die man für die Laserfusion braucht, in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat und technisch jetzt an dem Punkt ist, dass sie in die Parameterbereiche kommt, die man für die Fusion braucht. Auch hier sind wir in Europa sehr stark und führend. Also in den letzten 5 Jahren gab es 2 Physik-Nobelpreise für europäische Wissenschaftler im Bereich der Kurzpuls-Lasertechnik. Vor einem Jahr für Ferenc Krauss hier auch aus München und 2018 für Gérard Mourou und Donna Strickland. Und das heißt, man sieht, da ist einfach sehr viel Momentum und technischer Fortschritt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch großen wissenschaftlichen Fortschritt im Bereich der Laserfusion. Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Im Dezember 2022 ist es Wissenschaftlern an der National Ignition Facility in den USA erstmals gelungen, Energiegewinn mit Fusion, mit Laserfusion nachzuweisen. Also mehr Energie aus der Fusion rauszubekommen, als reinzustecken. Und das bisher nur in der Laserfusion gelungen. Also hier haben wir schon den wissenschaftlichen Nachweis, dass Fusion funktioniert. Das ist der zweite Punkt, also einmal die technischen Durchbrüche, dann die wissenschaftlichen Durchbrüche. Und der dritte Punkt ist für uns die Umsetzung im Kraftwerk. Hier arbeiten wir auch eng mit unserem Partner Siemens Energy zusammen. In der Laserfusion hat man entkoppelte Systeme und die haben einfach einen sehr klaren Pfad zu einem Kraftwerk. Also auch die Umsetzung in einem Kraftwerk sehen wir in der Laserfusion als deutlich vielversprechend. Aber das waren die 3 Punkte für uns. Also technische Fortschritte, wissenschaftliche Fortschritte und dann die operativen Vorteile bei der Umsetzung in einem Kraftwerk. Mhm.
Wir kommen gleich noch dazu, was das für euch als Unternehmen oder vielleicht auch als Branche bedeutet, wo ihr da gerade steht. Ich würde mal gerne kurz auf die politische Ebene wechseln. Wir haben ja jetzt in Deutschland das erste Mal einen Koalitionsvertrag, der das Thema auch explizit nennt, mit der Ambition, das erste Fusionskraftwerk soll in Deutschland stehen. Es geht dann aber auch noch um Funding-Mechanismen und so weiter. Aber mal sozusagen, wenn wir mal eine Ebene höher gehen und vielleicht auch auf die europäische Ebene schauen, Andrea, wir sind ja hier im Deep-Tech-Bereich, also sozusagen Technologien, die auf wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Durchbrüchen beruhen, deren Entwicklung in der Regel viel Kapital benötigt und wo die Kommerzialisierung, auch das ist ja immer wieder ein Problem, wenn es um Funding geht, in der Regel mit großen Risiken verbunden ist. Jetzt, wenn man aber Heike hört, dann hat man das Gefühl, es gibt eigentlich gar keinen Weg daran vorbei, dass wir auch politisches Kapital auf dieses Thema, es wird noch ein paar andere geben, setzen. Und auch hier haben wir das Gefühl, es passiert ja gerade total viel an, ich nenne es jetzt mal, strategischen Ankündigungen in der EU-Ebene. Ja, seit dem Draghi-Report gibt es irgendwie ganz viele Strategien, um uns resilienter, wettbewerbsfähiger, technologisch avancierter zu machen in der EU. Vielleicht führst du uns so ein bisschen durch den Dschungel, wie eigentlich das Bewusstsein mal in der Europapolitik ist für dieses Thema Kernfusion, aber auch für das Thema Deep Tech vielleicht generell. Wo seid ihr da aus deiner Sicht gut unterwegs und wo gibt es aber auch in der Politik noch Nachhol- und Aufholbedarf?
Ja, das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage, weil ich glaube, man hat jetzt ja schön gesehen, auch in dem Zusammenspiel, Heike Freund hat die Technik, die Wissenschaft, die operativen Elemente angesprochen und wir in der Politik sind ja dafür da, dass wir genau diese Durchbrüche dann auch zu einem Scale-up führen können, dass wir die Rahmenbedingungen setzen, die dann dazu führen, dass diese Technologie eine tragfähige Säule der künftigen Energieversorgung Europas darstellen. Das Schöne ist, und das hast du schon so ein bisschen angedeutet, Daniel, dass hier auch durchaus politische Durchbrüche erzielt worden sind. Das eine ist der Koalitionsvertrag. Aber, und da sind wir mit dem Draghi-Bericht und auch den ganzen Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten schon gesehen haben in Europa, auch schon einen ganzen Schritt weitergekommen auf europäischer Ebene. Warum? Weil wir diese Gesamtdiskussion geführt haben, wo geht das hin mit dem Green Deal? Wir wissen, dass Fusion Energy eben eine dekarbonisierte Energiequelle ist. Und wir wissen, dass wir weiter an diesem Green Deal festhalten wollen, an der Dekarbonisierung und der Technologieoffenheit. Und da sind die Weichen in Europa in den letzten Monaten gestellt worden mit diesem zusätzlichen Element des Clean Industrial Deal. Dass wir klar sagen, der Fokus der nächsten 4-5 Jahre in Europa und dann natürlich auch mit langfristigen Investitionsperspektiven muss auf der Förderung von Cleantech, Deeptech liegen. Und dazu gehört natürlich die Kernfusion. Das ist das eine, die wirtschaftliche Frage im Kontext der Dekarbonisierung. Das andere ist aber, und das ist eine Debatte, die jenseits von Draghi in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv geführt worden ist, dass zunehmend auch verstanden worden ist, wie kritisch die Energieinfrastruktur für die strategische Autonomie Europas ist, für die Resilienz, für die Unabhängigkeit. Wir haben vor 2 Wochen einen Plan der Kommission vorgestellt bekommen, die Energieabhängigkeiten von Russland faktisch auf null zu reduzieren. Das heißt, wir haben hier eine ganz große politische Zielvorstellung, auch auf eigene Energietechnologien zu setzen und die Abhängigkeiten von anderen Ländern zu reduzieren. Und in diesem Kontext passiert nun natürlich viel im Sinne der Förderung. Und da muss man aber auch immer ehrlich sein. Deswegen habe ich am Anfang noch mal erläutert, woran arbeitet eine Heike und woran arbeiten wir. Der europäische Haushalt ist groß, aber er ist nicht gigantisch. Und Europa wird es nie schaffen, diesen Technologien komplett zum Durchbruch zu verhelfen. Aber wir können regulatorische Rahmenbedingungen setzen und wir können die Gelder, die wir haben, möglichst zielgerichtet einsetzen. Eines der wichtigen Gelder in dem Kontext, das ist das Horizon Europe Projekt, was jetzt neu verhandelt wird im Rahmen des Finanzrahmens der Europäischen Union. Aber ganz wichtig, das ist vielleicht jetzt auch so der Wandel, den wir in Europa sehen. Wir haben ja in Europa in den letzten Jahren in ITER investiert. ITER ist ein zentrales öffentliches Magnetfusionsprojekt, wissenschaftlich, von dem die Europäische Union 45% der Kosten trägt, an den viele Länder beteiligt sind, wo wir auch vielleicht nochmal nachdenken müssen, ob da noch alle Länder beteiligt sein sollten, aber das ist eine andere Debatte. Und wozu dieses Forschungsprojekt geführt hat, und das wird nicht die Kommerzialisierung sein und das wird auch nicht der erste Reaktor sein, aber er hat zu einem Aufbau einer soliden Zulieferindustrie für die Technologie geführt. Das heißt, wir stehen in Europa dort, wo viele der privaten Unternehmen, wo ITER wissenschaftliche Fortschritte gemacht haben, wo operative Vorteile jetzt schon da sind, technische Durchbrüche da sind. Und wir müssen es jetzt schaffen, aus der rein wissenschaftlichen Betrachtung der ITER-Förderung in ein Scale-up, in der Förderung dieser gesamten Supply Chain, die Europa hat, der Technologie zu kommen. Das wird erfolgen, indem wir auch die Gelder in Europa neu bündeln. Es wird einen Competitiveness Fund geben, es wird einen neuen Haushalt geben, wo die Innovationsförderung, wo Deep Tech, wo Clean Tech einen deutlich bedeutenderen Standpunkt haben wird. Wir haben das erste Mal auch eine Kommissarin für Startups und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element in Europa. Noch eines, im Moment ist übrigens die erste EU-weite Fusion Strategy in Arbeit. Da sind wir also vor Deutschland. Wir erwarten Anfang 2026 Q1 die Veröffentlichung. Es war jetzt gerade der Call for Evidence, also Stakeholder sind gefragt worden, was brauchen wir eigentlich in dieser europaweiten Fusion Strategy? Ich weiß, Marvel Fusion hat sich auch beteiligt. Wir hatten insgesamt so 89 Eingebungen. Das heißt, wir sehen, es tut sich wahnsinnig viel in Europa. Und es ist eine gute Zeit für die Technologie, weil dieser geopolitische Rahmen der strategischen Autonomie im Bereich Energie in Europa einen Druck erzeugt, der Europa auch in diese Technologieoffenheit und Freundlichkeit mit hineinträgt.
Geopolitischen Rahmen hast du angesprochen. Ich würde auch gerne mit Blick auf die anderen Weltregionen mal die ganz simple Frage an Heike stellen. Reicht das? Weil wenn wir uns angucken, was passiert in den USA, es gab zumindest unter Biden eine sehr strategische Industriepolitik. Ich glaube, man hat nach diesen Durchbrüchen auch im Fusionsbereich 2022 sehr, sehr viel Geld auf das Thema geschmissen von staatlicher Seite. Wir wissen, die Chinesen investieren Big Scale, weil sie immer Big Scale investieren, wenn sie etwas für relevant erachten. Also reicht das, was ihr da aus Europa, aber natürlich auch aus Berlin gerade kommen seht, im internationalen Wettbewerb, im globalen Wettbewerb?
Genau, wenn wir vielleicht erst einmal den Blick auf das internationale Umfeld werfen, dann in der Tat haben die USA in 2022 auch nach dem Durchbruch die Bold Decadal Vision erklärt, mit dem klaren Ziel, innerhalb von einer Dekade Kraftwerke am Netz zu haben, auch das Funding in dem Bereich erhöht. Auf der anderen Seite sehen wir insbesondere in China, dass China momentan nochmal das Doppelte der öffentlichen Gelder, die die USA investieren, in ihre Fusionsindustrie investieren, dass sie sowohl in der Magnetfusion als auch in der Laserfusion große Anlagen bauen und hier auch das klare Ziel ausgesprochen haben, weltweit die Ersten in der Technologie zu sein. Also von dem her sehen wir viel, was international passiert. Wenn wir jetzt aber einmal den Blick zurück nach Europa nehmen, sehe ich auch gerade in den letzten 12 Monaten, dass wir hier in Europa wirklich sehr große Schritte nach vorne gemacht haben. Du hattest es gerade angesprochen gehabt, Daniel. Der Koalitionsvertrag hat Fusion sehr prominent aufgenommen in Deutschland. Es steht das klare Ziel drin. Der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen. Auch das Thema Regulatorik wurde im Koalitionsvertrag angesprochen, dass Fusion außerhalb des Atomgesetzes reguliert werden soll. Und auch das Thema Funding wurde angesprochen, dass neue Funding-Mechanismen für Moonshot-Projekte installiert werden sollen. Das heißt, ich sag mal so, die Ambition ist da und die ist genau richtig. Und jede Strategie braucht erstmal eine starke Ambition und Vision. Und die ist momentan so klar in Deutschland verankert, wie ich es in den 5 Jahren, die ich jetzt in der Fusion bin, noch nicht gesehen habe. Ich sehe auch, dass auch wenn ich mir anschaue, sozusagen die Achse zwischen, das sind bayerisches Unternehmen, also zwischen Bayern, Deutschland und Europa, das sind auch so, die Sterne stehen alle momentan in einer Richtung, weil auch Ursula von der Leyen hatte in Davos im Januar in ihrer Rede Fusion explizit als eine Technologie erwähnt, in der Europa führend sein sollte. Wir sehen jetzt auch, dass in Europa die eine EU-Fusion-Strategy gerade erarbeitet wird, dass das Thema Fusion deutlich prominenter betrachtet wird, als es in der Vergangenheit betrachtet wurde. Wir selber haben jetzt auch vom European Innovation Council, EIC, ein Funding bekommen als erste Fusionsfirma überhaupt in Europa, was ja auch zeigt, dass die Funding-Programme sich jetzt für Fusion öffnen und was für uns ein ganz, ganz wichtiges Signal war. Jetzt hört man schon so ein bisschen, jetzt kommt gleich so ein bisschen das Aber. Also die Vision stimmt. Ich sehe auch wirklich, also es fühlt sich momentan wie so ein Jetzt oder nie Moment an, weil so schön alle miteinander allein zu haben. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance, die wir aktuell haben. Vision stimmt, Ambition stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir dahin? Was sind die Rahmenbedingungen, die wir brauchen? Was sind die Programme, die wir brauchen? Und wenn man da einmal mit dem Thema Funding startet, dann ist aktuell die Situation die, dass von allen privatwirtschaftlichen Investitionen, die weltweit im Fusionsbereich bisher getätigt wurden, das waren jetzt in Summe 8 Milliarden, weniger als 4% in Firmen innerhalb der EU investiert worden sind. Und das kann nicht unser Anteil hier in der EU sein. Ich würde gerne sehen, dass 20%, 30% des globalen Kapitals in die EU kommt, weil wir haben hier tolle Wissenschaftler, eine tolle industrielle Basis, wir haben hier tolle Startups, wir haben hier Startups, die wirklich im internationalen Vergleich mitspielen können, die tolle Ansätze haben. Und dann sollten wir schauen, dass auch genügend Kapital hier nach Europa kommt. Und ich stimme auch Andrea Wechsler zu, dass wir Startups wollen auch überhaupt nicht, dass wir komplett mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Wir sehen die privaten Investitionen als einen sehr, sehr wichtigen Hebel, um uns zu finanzieren. Die Frage ist nur, wie kann man jetzt Anreize schaffen, dass mehr privates Kapital nach Europa kommt? Und hier sehen wir vor allem Mechanismen wie meilensteinbasierte Funding-Programme als einen sehr guten Mechanismus. Meilensteinbasierte Funding-Programme sind Funding-Programme, mit denen zum Beispiel in den USA auch SpaceX und die komplette Raumfahrt finanziert worden ist. Also dass man auf das Erreichen von Meilensteinen wieder gewisse Förderungen rückwirkend bekommt. Das sind große Anreize für private Investoren, weil private Investoren dann sehen, dass sie nicht das komplette Risiko alleine tragen. Aber private Investoren nehmen erstmal das erste Risiko, weil die staatlichen Förderungen nur ausgezahlt werden, wenn ein Meilenstein erreicht wird. Das finde ich sind super Mechanismen und von denen würde ich mich freuen, wenn diese Mechanismen sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene verankert bekämen in Zukunft im kompletten Deep-Tech-Bereich. Weil im Deep-Tech-Bereich braucht man einfach deutlich höhere Kapitalsummen, als man es im E-Commerce braucht oder in anderen Bereichen. Das ist der erste Punkt. Also wir müssen an dem Thema Kapitalverfügbarkeit arbeiten. Jetzt könnte ich hier einen kompletten Podcast machen, noch über europäische Kapitalmarktunion und ähnliches. Aber das wäre natürlich auch ein Hebel, wie man mehr Kapital in dem Bereich mobilisieren könnte. Also wir brauchen mehr Kapital in dem Bereich, mehr privates Kapital und müssen dafür die Anreize schaffen, dass dieses Kapital in dem Bereich Deep Tech und in den Bereich Fusion kommen kann. Zweiter Punkt, innovationsfreundliche regulatorische Rahmenwerke. Hier sehen wir, dass sowohl die USA als auch England schon klare Rahmenwerke erlassen haben, dass sie Fusion nicht wie Kernspaltung regulieren wollen. Das war ein sehr, sehr wichtiges Signal und hat auch in signifikantem Maße weitere private Investitionen in den Ländern befähigt. Und hier sehen wir das jetzt international, auch Kanada den gleichen Weg gehen, Japan den gleichen Weg gehen. Deutschland hat es jetzt im Koalitionsvertrag auch als eine Zielsetzung verankert. Aber hier würden wir uns freuen für den Standort, dass auch Europa und dann Deutschland auch in der Umsetzung sehr klar den gleichen Weg gehen, den auch USA, England, Japan und Kanada schon eingeschlagen haben. Weil wir auf der einen Seite sehen, dass wir natürlich der Fusion, also die Fusion sich deutlich schneller umsetzen wird lassen, wenn sie mit einer eigenen Gesetzgebung oder einem eigenen regulatorischen Rahmen reguliert wird, der einfach auch das Gefahrenpotenzial berücksichtigt, weil die Fusion hat nicht das gleiche Gefahrenpotenzial wie die Atomspaltung. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich einen großen Hebel, wenn international die ganzen Regulierungen harmonisiert sind, weil wir sind ein kleines Team. Wir können nicht ein Kraftwerk jetzt nach deutschem Standard entwickeln und ein Kraftwerk nach amerikanischem Standard und ein Kraftwerk nach japanischem Standard, sondern ein international harmonisiertes Regelwerk würde hier extrem helfen. Und der dritte Punkt, und dann bin ich auch fertig, ist das Thema Partnerschaften. Hier sehe ich, dass wir grundsätzlich in Deutschland, in Europa noch sehr stark sagen, es gibt einmal die akademische Welt, dann gibt es Startups, dann gibt es Big Corporates und dann gibt es die Politik. Und dass aus meiner Sicht da noch viel zu wenig Austausch zwischen den einzelnen Säulen stattfindet. Und alle Mechanismen, die das weiter fördern, würde sicherlich auch den Weg hin zu einem Kraftwerk beschleunigen.
Andrea, kurz nachgefragt dazu. Heike hat jetzt schon ein paar Themen genannt, ne? Kapitalmarktunion sprechen wir auch schon ein bisschen länger drüber, aber hat man so auch das Gefühl, ist jetzt wirklich Druck dahinter? Es gibt irgendwie das Thema des 28. Regimes, ne? Was wir immer jetzt wieder hören, wie kann ich dann auch im Steuerbereich, im Bürokratiebereich irgendwie Unternehmen skalierungsfähig innerhalb der EU machen? Was sind aus deiner Sicht jetzt so die zwei, drei wichtigsten Aspekte, die auf europäischer Ebene da angegangen werden müssen?
Ja, ich denke, viele von den Elementen sind schon genannt worden. Also die Kapitalverfügbarkeit ist ein Riesenthema. Du hast es richtigerweise gesagt, da ist jetzt ganz viel Druck dahinter, Richtung Kapitalmarktunion zu gehen. 28. Regime. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine, angesprochen auch schon, ist die Frage der Regulatorik. Einfach mal in Zahlen ausgedrückt, die Europäische Union hat in den letzten 5 Jahren 14.000 Rechtsakte geschaffen, die noch gar nicht alle in der Umsetzung sind. Die USA im Vergleich im gleichen Zeitraum 3.500. Das heißt, eine der großen Aufgaben wird es sein, diese Regulatorik zu vereinfachen. Das passiert auf europäischer Ebene über Omnibus, über Entbürokratisierung. Wir nennen es jetzt Simplifizierung. Dafür gibt es einen eigenen Kommissar. Und davon wird natürlich indirekt auch ein Projekt wie Marvel Fusion und die Kernfusion profitieren. Aber wir brauchen auch, und das ist richtigerweise gerade angesprochen worden, da natürlich schon auch die Prüfung, wie der europäische Rechtsrahmen spezifisch für die Herausforderungen der Fusion auch nochmal angepasst werden muss. Richtigerweise ist schon die deutsche Anliegen angesprochen worden mit dem Atomgesetz, das ja auch noch nicht unterscheidet zwischen Fusion und Spaltung. Und auf europäischer Ebene ist es ja eine relativ schwierige Thematik, weil der Energiemix eigentlich nationale Kompetenz ist. Aber wir prüfen das gerade mit unserem Team und mit meinem Team, inwiefern wir hier auch nochmal Druck ausüben können, dass wir zumindest in der allgemeinen Atomrechtssystematik der Europäischen Union, Euratom, Richtlinie über Nuklearsicherheit, Abfallmanagement, eine klare differenzierte rechtliche Definition und Behandlung von Kernfusion versus Spaltung verankert bekommen. Ich hatte diese Woche auch die European Fusion Association im Gespräch, mit denen ich die Themen diskutiert habe, sodass wir zumindest den Rahmen, den Europa setzen kann, vielleicht auch harmonisiert, aber das prüfen wir gerade, dann für Deutschland und Europa auch in den Fokus nehmen kann. Das ist, denke ich, das eine, die Regulatorik. Aber die zweite wirklich ganz entscheidende Thematik, die ist jetzt immer so ein bisschen indirekt auch angeklungen im Kontext, wir haben hier nur 4% der internationalen Investitionen, das ist nicht viel. Das ist so die Frage, wie geht es denn weiter mit Europa? Wir haben den Green Deal, wir haben den Clean Industrial Deal. Und wir haben aber genau diese europäischen Herausforderungen, die wir jetzt auch mit Trump und den Zöllen gesehen haben, den Produkten, die auf den europäischen Markt kommen, die unglaublichen Ehrgeize, die wir technologisch in China, heute Morgen hatte ich auch schon Gespräche mit Indien und Amerika sehen. Und ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass wir auch klar einen European Deal brauchen. Dass wir uns nochmal Gedanken machen müssen, wie können wir heimische Industrien durch die Bank unterstützen. Wir haben diese Debatten mit dem Thema European Content Requirements, ob das bei der öffentlichen Beschaffung ist. Wir haben diese Themen bei dem Thema European Preference. Wir haben das im Verteidigungssektor. Aber ich glaube, strategisch nochmal zu überlegen, wie können wir Emerging Technologies, die aber wirklich zukunftsträchtig sind, nicht nur über den Clean Industrial Deal, sondern wirklich über einen European Deal unterstützen. Das sind Gedanken, die ich mir gerade auch mache, weil die Frage der Unterstützung und der Investitionen in Europa wird Kern sein für das Überleben der Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
Ja, ich glaube, also auch als jemand, der irgendwie viel mit Unternehmen in Deutschland spricht, aus den verschiedensten Branchen, da können wir euch echt nur viel Glück wünschen, weil das ist, glaube ich, wirklich super relevant und gefühlt sind wir da noch nicht da auf europäischer Ebene, wo wir sein müssten im globalen Wettbewerb. Aber ja, super, super, dass du das jetzt auch angehst. Wir würden noch ein bisschen weiterspringen im Thema, weil ich glaube, wir könnten jetzt auch nur über Regulatorik noch eine Stunde weiterreden, aber wir haben noch ein, zwei andere Punkte auf der Liste.
Ja, ein großer Teil der Gesellschaft ist sich über das technologische Potenzial der Kernfusion wahrscheinlich überhaupt gar nicht im Klaren und hat sich die Frage möglicherweise auch noch nie gestellt. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die das mit der Kernspaltung gleichsetzen, weil einfach das Wissen gerade noch gar nicht da ist in der Bevölkerung. Wie nehmt ihr denn die allgemeine Bereitschaft bei den Menschen wahr, in Deutschland und aber auch auf EU-Ebene eine solche Technologie zu verfolgen? Also wenn wir mal den Blick auf die Bevölkerung richten.
Ich glaube, ganz viel hat natürlich immer mit dem Thema auch dann Informationen zur Verfügung zu stellen, zu tun. Und mein Gefühl ist schon, ich mache den Job jetzt seit 5 Jahren. Vor 5 Jahren wussten noch weniger Leute, mit denen ich gesprochen habe, den Unterschied zwischen Kernspaltung und Kernfusion. Ich sehe jetzt, dass wahrscheinlich auch über die Berichterstattungen, über die dadurch, dass wir mit der Fusion auf verschiedenen Panels bei Veranstaltungen sind und so weiter, immer mehr, also in dem Moment, wo man erklärt, was ist Fusion, versteht man sehr schnell, dass es zwei komplett unterschiedliche Technologien sind, komplett unterschiedliches Gefahrenpotenzial, darf man gar nicht miteinander irgendwie in einen Sack packen. Aber man muss natürlich an den Punkt kommen, dass man es erklären kann. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der natürlich erstmal sieht, es ist eine Nukleartechnik und sagt, oder es möchte ich gerne besser verstehen. Ich habe im politischen Bereich jetzt das Gefühl, also vor 5 Jahren, wenn ich Gespräche mit Politikern hatte, musste ich oft noch sehr stark erklären, was ist der Unterschied zwischen Fusion und Spaltung. Heute würde ich sagen, und Andrea, würde mich interessieren natürlich auch, was deine Meinung dazu ist. Also wenn ich heute mit Politikern spreche, würde ich sagen, also 90% kennen den Unterschied zwischen Fusion und Spaltung, weil die Themen oft jetzt in den letzten Jahren wirklich auch oft auf der Agenda waren. Wir hatten Expertenanhörungen dazu im Bundestag gehabt. Wir haben mit den meisten Fraktionen zu dem Thema gesprochen. Also das, da würde ich sagen, hat sich viel getan. Aber klar, am Ende ist es ein Thema, was auch die Bevölkerung erreichen muss. Und von dem her wichtig, dass ihr so ein Thema heute auch in euren Podcast und ins Magazin nimmt, weil das sind natürlich Wege, wie man das Thema noch in die breitere Bevölkerung tragen kann.
Und welche Rolle spielt dieses ganze Thema Wissenschaftskommunikation bei euch im Unternehmen? Also ist es für euch wirklich regelmäßig ein Thema, dass ihr euch überlegt, okay, wie können wir auch die Bevölkerung, nicht nur Politik, sondern auch die Menschen in den Ländern stärker erreichen?
Ganz klar, und deswegen gehen wir auch auf größere Veranstaltungen, gehen wir auf Konferenzen und Ähnliches, um auch noch mehr zu erreichen. Wir sehen es auch als eine klare Aufgabe bei uns in der Firma, auch ein Thema, um das ich mich persönlich auch kümmere, weil ich sehe, wenn man eine neue Technologie macht, für die es noch, jetzt gibt es erste Verbände, aber für die es ja zum Start auch keine Verbände, keine Organisationen und so weiter gibt, dann ist das Aufgabe der Firma und auch Aufgabe der Geschäftsführung, über diese neuen Themen zu sprechen. Von dem her habe ich das in der Vergangenheit auch als stark auch ein Thema gesehen, was ich auch vorangetrieben habe. Es gibt ja weltweit 50 privatwirtschaftliche Firmen. Jetzt fängt sich an, diese Industrie auch stärker und stärker zu organisieren. Und dann wird natürlich viel von dieser Wissenschaftskommunikation in Zukunft auch von den Verbänden übernommen.
Ja, wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen darf, weil Heike Freund ja auch erwähnt hatte, ne, wie ich das wahrnehme. Also wir haben ja in der Tat aus meiner Parteienfamilie heraus für die Aufnahme im Koalitionsvertrag stark geworben. Und da ist in der Breite auf jeden Fall jetzt das Verständnis da. Ich persönlich bin da vielleicht gar nicht so das typische Beispiel, weil der Doktorvater meines Mannes war Ferenc Kraus. Und damit bin ich eigentlich schon viele Jahre sozialisiert, auch mit dem Thema. Und setze mich deswegen da auch gerne auch mit an die Spitze der Debatte im Europäischen Parlament. Wir hatten jetzt auch schon im Europäischen Parlament Debatten zu dem Thema. Also auch auf europäischer Ebene ist das in der Breite der Parlamentarier angekommen und verstanden. Ich selber bin auch lange mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, den ich habe, in das DOA-Panel des Europäischen Parlaments gegangen. Das ist das Panel for the Future of Science and Technology, wo wir uns nicht nur mit den tagesaktuellen Fragen beschäftigen, sondern denen, die in Europa in 15 Jahren eine Rolle spielen. Und da wird in der Tat nächsten Donnerstag auf mein Ansinnen hin auch eine Studie vorgestellt, die im Parlament gemacht worden ist zum Thema Fusion Energy. Also wir tun auch aus europäischer Ebene heraus alles, das in der europäischen Politik zu tragen. Aber noch wichtiger als Parlamentarier, der natürlich mit den Menschen und für die Menschen arbeitet, ist diese breiten Wirkung und Kommunikation bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. Und deswegen ist für mich diese Trennung in der Regulatorik von Fusion und Fission, gerade in Deutschland, wo wir ja eine sehr atomfeindliche Grundhaltung haben, ganz, ganz, ganz entscheidend, weil das wird dann auch diese juristische Grundlage sein, zu sagen, das ist auch juristisch getrennt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Technologien. Und dann, glaube ich, ist noch eines ganz wichtig, und das hat Heike ganz am Anfang des Podcasts gesagt, eine ganz einfache Kommunikation. Die Geschichte zu erzählen, wir holen die Sonne auf die Erde. Das ist was, was schon eine Grundschülerin verstehen kann. Und ich glaube, das ist neben der vielen Kommunikation, die wir machen müssen, ganz zentral, dass wir eine einfache, technologiefreundliche Kommunikation machen und die auch klar abgrenzen von sonstigen Nukleartechnologien. Weil dann, glaube ich, haben wir die Menschen relativ schnell an Bord. Und das ist wichtig, weil wir diese Technologie in Europa wirklich weiter vorantreiben müssen.
Wir müssen leider schon auf die Schlusskurve einbiegen. Wir haben aber noch zwei Sachen mit euch vor. Das erste ist, wir würden euch gerne mal gedanklich und uns alle in das Jahr 2035 versetzen, also 10 Jahre in der Zukunft von heute aus gesehen. Wenn ihr zurückblickt dann aus 2035, was glaubt ihr, wo wir dann stehen? Was haben wir in den 10 Jahren seit 2025 an wichtigen Dingen in dem Bereich, über den wir heute hier sprechen, erreicht? Andrea, vielleicht magst du anfangen.
Also ein Traum wäre es natürlich, und darauf werden wir hinarbeiten, dass wir in Europa in 10 Jahren das erste funktionierende kommerzielle Fusionskraftwerk ganz ehrgeizig etabliert sehen. Das wäre natürlich das absolute Sahnehäubchen. Aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall dorthin gekommen sein, dass wir essentielle Schritte bei der Definition der European Fusion Strategy gemacht haben, diese umgesetzt haben und wirklich die Menschen auf diesem Kontinent mit der Technologiebegeisterung angesteckt haben, sodass wir dieser Technologie eine Chance geben. Und ich wünsche da auch einer Heike Freund und allen Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, alles Gute.
Wenn du es dir aussuchen dürftest, wärst du dann noch im Europäischen Parlament 2035?
Also ich bin absolut in meinem Traumjob aktuell und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, aber ich bin da sehr demütig. Man ist immer abgeordnet von den Bürgerinnen und Bürgern. Man ist immer im Mandat für eine Partei und da sind so viele Faktoren drin. Ich kann nur sagen, im Moment mache ich den absoluten Traumjob meines Lebens für die Menschen.
Heike, in zwei Sätzen, 2035, was haben wir erreicht?
2035 haben wir, wie Andrea gerade schon gesagt hat, das erste Fusionskraftwerk in Europa gebaut, haben damit demonstriert, dass wir Deep Tech made in Europe können, dass wir wieder eigene Champions im Deep Tech-Bereich aufbauen können und damit hoffentlich ein ganzes Deep Tech-Feuer entfacht haben und hier auch außerhalb der Fusion in vielen der Bereichen, die für die Zukunft wichtig sein werden, eigene Champions aufgebaut haben.
Vielen Dank euch beiden für dieses super tolle und super spannende Gespräch. Zum Abschluss haben wir noch eine Kategorie mitgebracht, die heißt
Die Viererkette.
Da stellen wir euch 4 kurze Fragen, die ihr möglichst schnell bitte nacheinander beantwortet.
Und die in der Regel nichts mit dem Thema zu tun haben, über das wir die letzten 45 Minuten gesprochen haben. Wir fangen an mit der ersten Frage. Bitte zuerst an Heike und dann an Andrea. Wer oder was hat dich zuletzt richtig genervt?
Ich denke schon zu lange nach.
Ich kann dabei reingehen. Okay. 37 Grad in Brüssel.
Kann ich 40 Grad in Deutschland ergänzen.
Sehr gut.
Dann gerne zuerst Andrea. Welches Thema interessiert dich total, von dem du aktuell aber noch gar keine Ahnung hast?
Puh, Quantencomputing, da würde ich mich sehr gerne deutlich weiter reinarbeiten wollen.
Und was ist bei dir, Heike?
All die Möglichkeiten, die wir in der Medizintechnik in Zukunft haben.
Dritte Frage zuerst an Heike. Welche Schlagzeile wünschst du dir für die nächste Woche? Egal aus welchem Thema.
Deutschland schafft die Rahmenbedingungen für neue Deep Tech Champions.
Andrea?
Europa hat die Gasspeicherverordnung verabschiedet, weil ich daran nämlich mitgearbeitet habe, wie darüber nächste Woche abstimme.
Sehr gut.
Jetzt gerne zuerst Andrea. Mit welcher Person aus der Wirtschaft bei dir, Andrea, beziehungsweise aus der Politik bei dir, Heike, würdet ihr gerne mal Abendessen gehen? Anwesende sind natürlich ausgenommen.
Oh, das ist schwierig, weil ich natürlich gerade die sehr privilegierte Situation habe, sehr viele tolle Personen aus der Wirtschaft kennenzulernen. Aber ich würde mal wieder zurück angreifen wollen und den McKinsey-weltweiten Chef mal gerne wieder treffen und mit ihm Abendessen gehen, denn das habe ich noch nie getan.
Dann greife ich auch hoch, dann nehme ich Ursula von der Leyen. Ich finde, sie ist eine beeindruckende Frau und würde gerne mit ihr Abendessen gehen.
Sie empfängt ja gerade viele deutsche CEOs, vielleicht dann in der nächsten Runde. Andrea, Heike, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, man hätte noch viel, viel mehr abbiegen können an der einen oder anderen Stelle. Aber unser Ziel war natürlich, einen Überblick über das Thema zu bekommen aus der politischen Ecke, aus der wirtschaftlichen Ecke. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch für die Arbeit im EP, aber natürlich auch für die Arbeit bei Marvel Fusion alles Gute für die nächsten Schritte. Wir freuen uns total, dass ihr hier wart und bedanken uns ganz herzlich bei euch.
Danke für das tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Das letzte Wort.
Ich war vor kurzem auf dem Tag der Industrie, der Flagship-Veranstaltung des Bundesverbandes der deutschen Industrie, auf dem Top-EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Wirtschaft die wichtigsten wirtschaftspolitischen, technologischen und ökonomischen Fragen unserer Zeit diskutieren. Unsere Gästin Heike Freund saß dort übrigens auch auf einem Panel. Stargast in diesem Jahr war niemand Geringeres als Bill Gates. Und die heutige Folge beenden wir mit einem Zitat von Bill Gates aus der Diskussion, die er auf dem Tag der Industrie gemeinsam mit BDI-Präsident Peter Leibinger geführt hat. Bill Gates, der sich innerhalb der letzten Jahre intensiv mit Fragen zum Klimawandel auseinandergesetzt hat, spricht hier zu diesem Thema und zur Rolle internationaler Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieser und anderer Herausforderungen. Sein Ausblick auf die großen Probleme unserer Zeit ist eindeutig. Nur wenn wir global zusammenarbeiten, können wir wirklich Veränderungen bewirken. Im Großen wie im Kleinen. Ihr hört Bill Gates und wir sagen damit Tschüss.
I'd like to ask you, as we were talking about turmoil and the disappointment in the development of transatlantic relations on a political level, maybe where do you see business responsibility to keep the ties close?
Well, there's a business is global in nature.
Yeah.
Of course, you know, tariffs will somewhat reduce that. But because innovation is shared globally, you know, take how we think about climate change. A little bit, we have each country coming in to make commitments on how they'll do reductions. But honestly, the way that you make electricity and steel and cement, those are global things. And so it's not like one country is going to magically come in and say, okay, we solved this. We have to collectively, whether it's government R&D or companies working together, or raising capital for new approaches, we have to solve that on a global basis. And in fact, the rich countries really, because they've got the R&D capacity, have a particular responsibility, even though the emissions now are over 60% from middle-income countries. And so not only do we have to invent it and show that it works, we have to help make it available in those countries. So it's a very global thing. You know, if we don't think globally, if we think country by country, we'll never solve climate change. It's kind of the ultimate collective action problem that should tie us all together.